Willkommen im Kapitalcafé. Bevor es losgeht, hier der Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung, Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Kryptowährungen oder anderen Finanzinstrumenten dar. Alle unsere Meinungen sind persönlich und basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig gelten, aber nicht garantiert werden können. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Daher solltest du vor einer Anlageentscheidung eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls sich weitere Informationen einholen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Guten Morgen, Kapitalcafé, Folge 26. Heute sind wir wieder vollzählig, der Urlauber ist zurück. Wir führen unsere Serie, die wir letzte Woche gestartet haben, jetzt fort. Also wir gucken uns an, wo die Reichen dieser Welt investieren. Wie hast du es so schön genannt, Flo? Den Reichen in die Geldbörse schauen oder wie?
Genau, den Giganten in die Geldbörse schauen und heute nehmen uns Warren Buffett vor.
Genau, wunderbar. Und das ist
schon eine gute Überleitung zu Ben. Nein, aber Ben hat auf jeden Fall Feedback mitgebracht, ne?
Ja, war im schönen Urlaub, saß gemütlich am Pool und habe mit ein paar alten Freunden gesprochen und auch fleißigen Hörern geschrieben. Und das erste Feedback heraus ist, was Carsten auch immer am Anfang sagt: Bitte verwechselt uns nicht mit irgendwelchen Krypto-Bros, die wir irgendwie sind und geht hier in irgendwelche Coins rein und investiert euer gesamtes Geld, sondern bitte setzt euch am Anfang hin, wenn ihr auch ein Depot aufsetzt. Was wollt ihr wann wie erreichen und setzt euch realistische Ziele? Weil wenn es so einfach wäre, wie es wäre, wären wir alle Multimillionäre. Und als zweites würde ich eine Anekdote sagen von einer Freundin, die sich lange gemeldet hat und gesagt hat, die ist vor schon 10 Jahren auch in zur Bank gegangen, hat sich so ein Fondspaket anreden lassen und hat letztens Post bekommen. Und da war es mehr oder minder gewesen, dass sie jeden Monat einen Sparbetrag eingerichtet hat, alles richtig, alles toll, und es wurde dann investiert in einen Fonds. Und sie hat jetzt eine Depotanalyse bekommen oder einen Depotauszug, was man irgendwie jedes Jahr bekommt, und hat zum ersten Mal wirklich jetzt nach 10 Jahren das sich durchgelesen und ist aufgefallen, dass sie einen Betrag, ich sag's jetzt mal, in den 10 Jahren von 10.000 Euro dort eingezahlt hat und dass der Depotwert jetzt mehr oder minder gleich ist, jedoch die Bank Servicegebühren in Höhe von über 2.000 Euro beanschlagt hat. Und dass ihr Depotwert, das dort abgezogen wird, nur noch 8.000 Euro sind. Und ich fand das sehr, sehr schade, dass die Erkenntnis erst bei ihr nach 10 Jahren gekommen ist, was bei vielen anderen Leuten irgendwie ist, dass ja, Börsenkurse können steigen, können fallen. Jedoch diese Pakete, die man von Banken bekommt, das ist alles nicht falsch. Das ist auch gut, dass man das macht. Jedoch sollte man wissen, es ist ein Produkt und der das Produkt baut, wird immer eine Servicegebühr reinmachen. Und das kann schon die Gewinne sehr, sehr, sehr hart schmälern oder einen sogar ins Negative macht, obwohl die Aktien gestiegen sind. Und diese Gewinne, die man daraus eben zieht, dann pulverisiert sein können. Und das, was dort angelegt worden ist, das hat sie zum Glück auch selbst gesehen in die ETFs, das kann man alles selber machen. Da sind nicht irgendwelche Produkte dabei, in irgendwas, was investiert wird. Da ist auch Microsoft dabei, da ist Apple dabei, da ist ein MSCI World dabei. Das kann man alles selber machen und man zahlt halt nicht den Broker dazwischen noch mit drin. Also nochmal hier an alle, es ist nicht falsch, sich von einer Bank beraten zu lassen. Jedoch bedenkt immer, die wollen dafür auch Geld haben. Und das, was sie machen, ist keine Raketenwissenschaft.
Ja, das ist, glaube ich, auch eine unserer wichtigsten Punkte, die wir immer wieder sagen. Man kann vieles selbst in die Hand nehmen, sich umfassend informieren und auch oftmals das Kleingedruckte lesen, damit dann solche Enttäuschungen nach 10 Jahren einfach nicht kommen. Ja, damit wir mal alle so reich werden wie die Giganten, wollen wir gleich mal einsteigen. Ich lag ja beim letzten Mal ziemlich daneben, was unsere Umfrage angeht, auf welchem Platz aktuell Bill Gates liegt, doch nicht mal auf den vorderen Plätzen. Carsten, hast du uns heute wieder ein Quiz mitgebracht?
Ja, das ist das gleiche Quiz, ne? Also an euch beide, wer glaubt ihr denn oder in den Top 20 der reichsten Leute, wo ist denn unser heutiger Kandidat Warren Buffett? Wo verortet ihr den von 1 bis 20? Platz 17 ist belegt, wissen wir schon.
11.
5.
Da gewinnt der Ben 10. Warren Buffett ist auf Platz 10 mit knapp 150 Milliarden Dollar. Ich glaube tatsächlich nochmal für uns als Anleger so ein bisschen, weil eine der, was ich leider nie gemacht habe, ist diese zusammen mal die frequently used excuses, warum man nicht anlegen sollte, war auch, es ist ein bisschen schon zu spät. Ich glaube tatsächlich, dass Warren Buffett irgendwie den allergrößten Anteil seines Vermögens nach seinem Alter von 60 Jahren gemacht hat. Also es ist nie zu spät. Und auch wenn es jetzt ein bisschen wirr ist in der Reihenfolge, wollte ich jetzt noch gerade mal zu Bens Feedback sagen. Wir sind ja nicht immer der gleichen Meinung. Meiner Meinung nach muss man sich nicht hinsetzen und irgendwie seine Ziele definieren und sonst irgendwas. Das ist jedem selbstbestimmt. Ich sehe das immer so, dass das auch wieder ein Grund ist, sich nicht drum zu kümmern. Meine Meinung ist, einfach mal machen. So, einfach mal mit 25 Euro die Woche oder 10 Euro die Woche sich irgendwie so einen Sparplan anlegen und dann langsam in die Thematik rein. Das wäre mein Ansatz. Nicht, dass jetzt Bens falsch ist, aber manche Charaktere sind da eben anders.
Gut, dann würde ich sagen, steigen wir ein. Anlegen, investieren wie die Giganten. Heute geht's um Warren Buffett. Er ist einer der berühmtesten Investoren der Geschichte. Bekannt als das Orakel von Omaha. Sein Hauptrat ist Berkshire Hathaway, nicht klassisch eine Holding, sondern eine Mischung aus operativen Unternehmen und Investmentvehikeln. Viele sehen Berkshire als ein Family Office. Buffett nutzt es quasi als Verwaltung seines Kapitals. Wie ist denn sein Ansatz? Er setzt ganz stark auf Unternehmensanalysen, kauft zu unterbewerteten Preisen und hat auf Fokus auf intrinsischen Wert statt Marktstimmungen. Aktionäre bekommen oftmals Post von ihm, das ist auch ganz spannend. Regelmäßig Briefe an die Aktionäre, in denen er seine Gedanken, Prinzipien und Entscheidungen offenlegt. Also auch eine wertvolle Quelle, um mehr über seine Philosophie zu erfahren. Wie schon gesagt, Berkshire Hathaway ist sein Vehikel. Während viele vermögende Personen ein separates Family Office haben, nutzt Buffett seine bestehende Holdingstruktur als Steuerungs- und Investitionsplattform. Jetzt ist er ja auch nicht mehr der Jüngste und er delegiert auch noch relativ viel. Er mischt operativ auch mit rein, in welche Geschäftsbereiche man reingehen will, aber hat auch treuer runter natürlich schon entsprechend Manager positioniert, die dann auch in Zukunft sein Portfolio managen sollen. Eine Philosophie von ihm ist auch ähnlich wie bei Bill Gates. Er setzt auf Werte und auf Unternehmen, die er auch auf jeden Fall kennt. Und das sind auf jeden Fall Marken, die auch jeder von euch kennt. Beispielsweise ist das größte Apple, American Express, Bank of America und Coca-Cola. Gerade das Investment in Coca-Cola ist legendär und bekannt, dass er da großen Anteil hat und dort schon seit vielen Jahren investiert wird. Er hat am Anfang so eine gewisse Abneigung gegen Tech gehabt und ist auch erst relativ spät in Apple eingestiegen, hat aber in den letzten Jahren dort sein Investment immer stärker nach oben gedreht und 2016 ist er eben in Apple erst mit eingestiegen.
Ja, super interessant. Du sagst das so lapidar, dass er nicht mehr der Jüngste ist. Das muss man ja mal sagen. Der ist 95 und macht immer noch mit und mischt da mit und so. Und zu seinem Investment in Coca-Cola, es wird ihm auch nachgesagt, dass er 5 Dosen Cola am Tag trinkt. Er ist da selber sein bester Kunde und 5 Dosen Cola am Tag, 95 Jahre. Wir wollen jetzt keine Nahrungstipps geben sozusagen, Ernährungstipps, aber...
Auf jeden Fall interessant. Ja, das stimmt. Was ist so ein bisschen so seine Philosophie? Also, er will, wie gesagt, kaufen, was man versteht, investiert nur in Unternehmen, deren Geschäftsmodell er nachvollziehen kann. Er denkt langfristig, buy and hold, das ist ja, was sie auch immer wieder sagen. Die Strategie ist nicht kurzfristig, sondern er setzt auf dauerhaften Wert der Unternehmen und kann auch kurzfristige Marktschwankungen auf jeden Fall aussetzen, bei dem Volumen sowieso. Er hat ein wertorientiertes Investieren, also Value Investing. Er sucht Sicherheitsmaßen, intrinsischen Wert, niedrige Bewertung im Verhältnis zum zukünftigen Ertrag. Und er setzt auf bedeutende Summen in wenige hochwertige Ideen, statt extrem breit zu streuen. Das haben wir bei Bill Gates auch gesehen. Er setzt auf wenige Unternehmen und deckt nicht den ganzen Markt entsprechend ab.
Und er geht auch mit Geduld, also einem hohen Maß an Geduld ran. Letztens habe ich so eine Pressekonferenz gelesen, die er da gehalten hat, wo er gefragt wurde, warum er auf 300 Milliarden Cash setzt. Und da wurde dann schon vermutet, dass er irgendwie das Cash hält, um seinen Nachfolger irgendwie was mitzugeben, damit der dann direkt investieren kann. Und da hat er gesagt, nee, sowas würde ich niemals machen. Ich will ja hier der König sein. Und er sagt einfach, er wartet auf die richtige Investmentchance. Und er sieht jetzt gerade keine richtige Investmentchance und deshalb hält er das Geld.
Genau, also er vermeidet wirklich Hypes mitzugehen oder setzt irgendwie auf Spekulation, sondern er wartet einfach ab. Und wie du sagst, da ist ein extremer Bestand, der dann in Zukunft investiert werden kann. Was sind so die Learnings daraus? Was können wir vielleicht als Privatanleger ziehen? Schon gehört, kaufe, was du verstehst. Halte langfristig, nimm Volatilitäten als Kosten des Spiels. Baue eine kleine Anzahl sehr guter Positionen auf statt 100 lose Ideen. Das haben wir ja auch schon öfters besprochen. Ich glaube, der ein oder andere von uns macht da auch gerade die Erfahrung mit. Es lohnt sich schon immer mal wieder, sein Depot auch aufzuräumen und zu schauen, ob alle Positionen noch zu der Anlagestrategie auch passt. Halte Cash für Opportunitäten. Nicht alles muss sofort investiert werden. Sieht man an den Milliarden, die er übrig hat. Diszipliniert sein. Modische Hypes sind keine Garantie. Und ein wichtiges Thema, auch Kosten und Steuern. Diese fressen Rendite stark auf, gerade bei kleineren Kapitalniveaus. Ben, was sagst du zu Warren Buffett? Ein Vorbild für dich?
Dadurch, dass ich auch Buy and Hold mache, ja. Bin ich so erfahren, dass ich so entspannt bin wie er? Noch lange nicht. Würde ich sagen, dass ich den Markt so observiere wie er, dass ich ein eigenes Family Office da mache und daraus leben könnte, denke ich, sehe ich mich auch nicht mit drin. Was ich aber bei ihm abgeguckt habe, ich meine, da gibt es jedes Jahr immer so eine Geschichte, in welchen Aktien ist er investiert und mit McDonald's und Coca-Cola, dass das so seine Grundpfeiler sind, die habe ich dann auch irgendwann kopiert.
Und da muss man sagen, bei Coca-Cola weiß ich selber, sind ja auch stetige Dividendenzahler und sollte damit ja auch wieder in deine Strategie passen.
Sind sogar Dividendenaristokraten, Coca-Cola, Pepsi, McDonald's sind da drin. Ich habe sogar sein Buch gelesen und den interessantesten Satz da drin fand ich, warum er da in Omaha sitzt, ist, da ist nicht Trubel, da gibt es hier nicht so Rauschen. Ich glaube, das war sogar das Wort, was er sagt, so ein Rauschen hier mit Hype und sowas alles. Der ist wirklich so ein klassischer Typ, der noch Zeitung aufschlägt, sich das durchliest und dann sich wohlfühlt mit der Entscheidung, das hat er jetzt verstanden und dann investiert er mit drinne. Das ist natürlich gut. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch wichtig, dass man immer sagen muss, der ist wirklich erst so richtig krass geworden nach seinem 60. Geburtstag und der ist eigentlich schon seit er immer 14 ist oder 18, ist er schon dabei und davor waren noch keine Millionen gewesen, sondern das kam erst alles wesentlich später. Also die erste Million war glaube ich erst mit 30, zuerst und dann die Milliarden dann mit 60. Aber sieht man auch wieder, wie krass gut der Zinseszinseffekt dann wieder später reinknallt.
Mhm.
Und ja, da ist er halt mit einem guten Alter gesegnet.
Absolut. Also wir haben noch ein bisschen Zeit für die erste Milliarde und genug Coca-Cola trinken. Nein, wir geben hier keine Ernährungstipps. Hat sonst noch jemand von euch Anmerkungen zu Warren Buffett?
Er wird mal fehlen.
Absolut. Ich glaube, er ist wirklich für die Aktienkultur und die Geldanlage hat er einiges bewirkt und viele Jünger folgen ihm und er hat da sicherlich einiges bewegt, nicht nur in USA, sondern weltweit. Sein Einfluss ist da nicht zu unterschätzen, auf jeden Fall.
Besonders, es gab ja noch den Buffett-Indikator, wann er immer investiert hatte. Also für Leute, die Finanzzeitungen lesen, so wie ich jede Woche, da war auch immer so eine Anekdote drin, wie ist dieser Buffett-Indikator, wie viel Geld hält er gerade und wie viel investiert er gerade. Und wenn er immer Geld gebunkert hat und dann hat man sich immer diese Crash-Kurven angeguckt, da war immer so eine Überlappung mit drin. Da haben ja auch immer viele Artikel darauf hingewiesen, dass wenn er viel Geld hält, dass er da davon ausgeht, dass in nächster Zeit die Kurse eher fallen werden. Und dass er dann immer 1 bis 2 Monate später dann richtig große Käufe getätigt hat und dann wieder gestiegen ist und das irgendwie momentan wieder so eine Periode sein soll. Ob das mit 95 Jahren jetzt immer noch stimmt, weiß ich nicht.
Wen werden wir uns nächste Woche anschauen, Carsten?
Beim nächsten Mal schauen wir uns Bill Ackman an. Da werde ich mich mal reinfuchsen, was der so alles gemacht hat und wie seine Strategie ist. Und das stellen wir euch dann nächste Woche vor.
Können wir uns schon darauf freuen. Vielleicht habt ihr auch schon entdeckt, an der Stelle kurzer Hinweis, wir sind jetzt auch auf LinkedIn mit Kapitalcafé. Da gibt es Dienstag schon immer den Hinweis, was es Donnerstag in der Folge gibt. Also folgt uns auch gerne auf LinkedIn, neben Instagram und YouTube und auf X sind wir da jetzt mit Kapitalcafé auch vertreten. Nachdem heute Ben wieder mit dabei ist, hat er sicherlich uns wieder ein Espresso der Woche mitgebracht. Was gibt's denn heute?
Ich habe mir mal dich als Vorbild genommen, Flo. Ich bin in einem anderen Land und gucke mir mal an, was da so für interessante Unternehmen sind oder Namen, die irgendwie an jeder Ecke auftauchen. Wie bei Wien war es ja Strabag gewesen. Jetzt in Griechenland, Zypern war es auf einmal Karma. Das ist so ein Unternehmen, Immobilienunternehmen, hatte ich mir das angeguckt, fand ich aber jetzt nicht so spannend. Und dann hatte ich mir überlegt, als ich an den Flughafen war, stand überall Hermes. Und habe dann meine Frau gefragt, sag mal, glaubst du, das ist das Hermes, was wir auch hier kennen, das uns die Pakete bringt? Und nein, das ist nicht so. und habe mich dann über Hermes belesen. Das ist ein griechisches Konglomerat, welches Flughäfen und Duty-Free-Shops leitet. Leider nicht investierbar mit Aktien. Und dann habe ich mir gedacht, hey, wie schaut's denn aus? Was ist denn eigentlich so der größte Flughafenbetreiber? Und da bin ich fündig geworden. Und deswegen geht heute Aena mit Dividenden zur Startfreigabe. Aena ist nämlich Europas weit führendster Flughafenbetreiber mit 45 Flughäfen in Spanien, Großbritannien, aber auch in Lateinamerika. Also Mexiko, Kolumbien und Brasilien betreiben sie auch sehr, sehr viele Flughäfen. Dabei ist es interessant zu wissen, dass sie die selber nicht bauen, sondern Staatsaufträge, dann die Servicedienstleistung übernehmen. Und die sind erst 1991 gegründet worden und haben es wirklich geschafft, bei den Flugzeugbetreibern weltweit mit 51% Marktanteil wirklich der absolute Platzhirsch zu sein. Jetzt ist die Frage, wie verdient denn eigentlich so ein Flughafenbetreiber sein Geld? Man denkt immer so, Start- und Landegebühren sind so das Größte, was dir das Geld eintreibt. Aber es ist gar nicht so, sondern es sind wirklich die Duty-Free-Shops, die am Flughafen sind. Und ich habe es leidvoll selber gesehen, weil wenn du dir zwei Kaffee zum Frühstück und zwei Baguettes am Flughafen holst, dann bist man ja heute mal schon schnell bei 30, 40 Euro. Also da läuft eine Menge Umsatz. Und die Duty-Free-Läden aufgrund der Steuervergünstigungen ist wirklich eine Menge Asche drin. Und durchschnittlich, und das wusste ich auch nicht, machen 70% der Umsätze an Flughäfen echt die Duty-Free-Shops. Und Aena, wie gesagt, ist das größte Unternehmen dahinter. Es hat sogar geschafft, durch ihre Flughäfen letztes Jahr über 300 Millionen Passagiere zu schleusen. Und ich finde, es ist ein heißer Tipp, also jetzt so als Espresso-Tipp, weil sie zusätzlich eine Dividendenrendite von über 4% haben und die auch jetzt in den letzten 10 Jahren stetig kontinuierlich gesteigert haben. Und der Cashflow ist wirklich positiv. Also der Blick dabei auch in den Kaffeesatz seit der Pandemieende. Und die Leute haben wieder Lust auf Reisen und Reisen ist weiterhin Luxusgut und auch teuer und die Margen sind sehr groß. Und Aena hat sehr früh erkannt, dass dort Lateinamerika der größtwachsendste Markt sind, haben sich dort, wie gesagt, in Brasilien und Kolumbien Staatsaufträge geholt und werden dort die ganzen Flughäfen weiter betreiben. Und die Dividende wird sehr wahrscheinlich weiter steigen. Daher, für mich Aena ist so ein perfekter Espresso vor dem Boarding im Flugzeug. Stark zuverlässig mit einer feinen Note, eine feine Infrastruktur, feiner Tourismuswachstum, Dividendenpower. Hier kommt wirklich die Aktie, welche deine Dauerfluglizenz für dein Depot ist.
Das klingt doch super. Ja, ich bin großer Freund von solchen Aktien. Wir haben ja Fraport auch in unserem Kapitalcafé-Depot, die sich, glaube ich, auch ganz gut entwickelt hat. Da schauen wir vielleicht das nächste Mal wieder rein. Ansonsten sind wir schon wieder durch für die Folge. Folgt uns, wie gesagt, gerne auf LinkedIn, auf YouTube, auf X, auf Instagram. Ihr seht, wir sind auf vielen Kanälen unterwegs. Und ansonsten gibt es uns nächsten Donnerstag wieder in eurem Lieblings-Podcast-Player Kapitalcafé Folge 27. Bis dahin.